Eine Freude, eine solch große Gruppe Jugendliche zu singen. Ein Leben für den Herrn. Ja, und ich denke, ich wünsche mir, das ist genau das, was ich mir für dieses Wochenende wünsche, dass wir, wenn wir uns das Leben Abrahams und Lots und einige dieser anderen Geschichten anschauen, dass wir noch mehr dem Herrn geweiht sind, auf seine Verheißungen unser Leben aufbauen. Wenn ich Ihnen von einer Geschichte erzähle, von einem Mann, der an einem Brunnen seine zukünftige Braut trifft und ihre Tiere tränkt, an welche Geschichte denken Sie? Wenn ich Ihnen heute Morgen von einer Geschichte erzähle, dass ein Mann seine eigene Frau als seine Schwester ausgibt, in einem südlichen Königreich, seiner eigenen Heimat, weil er sich um sein eigenes Leben fürchtet. An welche Geschichte denken Sie dann? Ja. Wenn ein Engel einer unfruchtbaren Frau erscheint und ihr ankündigt, in nur einer kurzen Zeit wirst du ein Kind gebären. An welche Geschichte denken Sie dann? Das Faszinierende an diesen drei Fragen ist, es gibt nicht nur eine Antwort. Das scheinen irgendwie Geschichten zu sein, die sich immer wieder in dem Buch, ersten Buch Mose, wiederholen. Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, worum es sich bei diesen Geschichten handelt. Der jüdische Alttestamentler Robert Alter nennt sie Type Scenes, also Typus-Szenen. Wir werden da gleich noch ein bisschen drüber reden. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, dass es nicht das Thema jetzt dieser Bibeltage, sicherlich in einem halben Jahr wird das vielleicht dann beim dritten Teil dieser Serie über Abraham das Thema sein. Aber haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht, warum mitten in der Geschichte über Josef, die wir in Kapitel 37 bis Kapitel 50 nachlesen können, plötzlich in Kapitel 38 eine Geschichte über Juda erscheint, die gar nichts zu tun hat, anscheinend zumindest, mit dieser Josef-Geschichte? Nun, wenn sich viele Theologen der Schultheologie, der sogenannten historisch-kritischen Schule, sich diese Geschichten anschauen, so sagen sie, wir haben es hier mit einem Mosaik von einzelnen Geschichten zu tun, die nichts miteinander zu tun haben. Ja? Irgendwie hat hier ein ganz tollpatschiger Redakteur einfach eine Geschichte neben die andere geklatscht und hat dabei gar nicht darauf geachtet, dass er sich ständig wiederholt. Dass eine und dieselbe Geschichte immer wieder mit neuen Personen, mit neuen Königen, mit neuen Namen erneuert, aber doch dieselbe Geschichte immer wieder aneinander reiht. Dass er teilweise Geschichten nebeneinander platscht, die wirklich nichts miteinander zu tun haben. Ich habe Ihnen heute Morgen hier ein Bild mitgebracht. Wir sehen hier ein Mosaik von 200 kleinen Bildern, die anscheinend nichts miteinander zu tun haben, aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir hier Abraham. Nicht der Abraham, über den wir heute Morgen reden, sondern Abraham Lincoln. Ja, aber immerhin, wir sehen den Abraham hier. Ja, die anscheinenden Bilder, die nichts miteinander zu tun haben, ergeben doch letztendlich ein Bild. Und genau das ist es, was wir heute Morgen entdecken wollen. Wenn wir uns Kapitel 18 bis Kapitel 20 aus dem ersten Buch Mose anschauen, dass obwohl wir hier ganz viel unterschiedliche Geschichten haben und wir scheinen von einer Episode zu einer anderen fortzuschreiten, die nichts mit der größeren Geschichte zu tun haben, wenn wir genauer hinschauen, so ergeben sie ein Bild. Johanna Bruder Netzvogel hat mich gebeten über diese, bei der Abgrenzung, wer jetzt welchen Vortrag hält, hat er gesagt, ja, meinst du, du kannst 18 bis 20 schaffen? Und meinte, super. Die gehören zusammen. Ja? Ich würde mich weigern, heute Morgen hier einen Vortrag zu halten, wenn ich nicht von Kapitel 17 bis Kapitel 21 gehen dürfte. Aber gut. Aber wir können eigentlich nicht über 18 bis 20 reden, ohne über alles zu reden. Ja? Von daher haben wir uns heute Morgen viel vorgenommen. Aber wir werden einfach mal schauen, wie wir das schaffen. Ja? Was sehr wichtig ist, was ich heute Morgen mit diesem Vortrag vorhabe, ist das, was sich vielleicht an diesem Bild gut veranschaulichen lässt. Wenn Sie hier auf dieses Bild schauen, was sehen Sie? Auch hier streiten wir uns jetzt wieder. Die einen sagen, Sie sehen einen Mexikaner, ja, mit dem Sombrero einen Fluss entlang reitend und dort neben seinem Pferd liegt eine Frau, die im Schlafsack schläft. Ja? Aber dann schauen wir noch einmal hin und einige andere von ihnen haben ein Gesicht eines alten Mannes gesehen. Ja? Wir sehen also hier zwei Bilder. Entscheidend sind Konturen. Ja, wir müssen die Konturen wahrnehmen. Ja? Ist das jetzt eine Nase oder ist das ein Fluss? Sind das Haare? Und genau das ist es, was wir lernen müssen, auch wenn wir unsere Bibel lesen, dass wir Konturen wahrnehmen. Denn in dem, wie wir die Konturen wahrnehmen, sehen wir plötzlich das, was vielleicht der Autor will, dass wir sehen, was wir vielleicht vorher gar nicht gesehen haben. Um einfach mal die Konturen von Kapitel 18 bis Kapitel 20 hier in der Genesis zu beleuchten, wollen wir heute Morgen uns vier Schritte vornehmen. Ja, wir wollen in dem ersten Blick diese Redaktionskritik, die Schultheologie verwerfen und sagen, das ist nicht nötig. Ja, es gibt auch eine andere Erklärung, warum wir diese Anhäufung von diesen einzelnen Episoden hier haben, als zu sagen, dass irgendein tollpatschiger Redakteur sie so zusammengestellt hat. Dann wollen wir als einen zweiten Blick einfach mal uns literarisch diesen Text anschauen. Wir wollen lernen, wie liest man einen hebräischen Erzähltext? Denn eins wird uns, glaube ich, am Ende dieses Vortrags deutlich werden. Ein Shakespeare und ein Goethe haben ganz anders geschrieben, mit ganz anderen literarischen Normen, als ein Mose oder die anderen Verfasser der alttestamentlichen Bücher. Und dann wollen wir noch einen dritten Schritt weitergehen, einen rhetorischen Überblick uns verschaffen und sehen, wie jetzt, nachdem wir diese einzelnen Episoden, diese einzelnen Geschichten betrachtet haben, wie sie denn jetzt zusammenpassen. Dann einen theologischen Überblick. Was bedeutet das? Was wollte Mose, als er diese Geschichten so zusammengestellt hat und so dem Volk Israel präsentiert hat, was wollte er damit vermitteln über Gott und über das Leben im verheißenen Land? Und dann wollen wir abschließend noch einige Anwendungen ziehen. Wir werden eigentlich uns bis zur Hälfte des Vortrages durcharbeiten, werden dort dann einige Anwendungen auch über das Leben Lots ziehen und dann machen wir eine kleine kurze Pause und dann geht's weiter mit einem zweiten Teil. Und eigentlich könnte man das vergleichen, was wir heute Morgen machen, wie mit einer Zwiebel, wo wir Haut für Haut, Schicht für Schicht versuchen, diese Geschichte bloßzulegen und aufzudecken. Ja, ich habe in dem grünen Blatt, ja, was für Sie kopiert wurde, was in Ihren Unterlagen drin ist, sehen Sie, dass wir eine Gliederung für diesen Vortrag haben und auf der Rückseite habe ich unten noch ein bisschen extra Platz gelassen für Notizen, falls Sie sich noch zusätzliche Notizen machen wollen. Leider konnte ich nicht alles wirklich auf diese Gliederung raufkriegen, aber ich denke, es gibt genug weißes Papier hier, um sich die nötigen Notizen zu machen. Fangen wir also an mit der Redaktionskritik. Ja, und wir wollen einfach ganz kurz am Anfang festhalten, dass die Redaktionskritik nicht die einzige Erklärung für den Text ist. Ja, wir müssen nicht zurückgreifen auf eine Theorie, dass wir hier einen Verfasser haben, der viele Jahre nach Mose erst überhaupt diese Geschichten zusammengestellt hat, dass sie vielleicht über Jahrhunderte von den Patriarchen und den Vätern des Volkes Israel überliefert worden, immer weiter erzählt worden und irgendwo gemorpht sind, also sich verändert haben, ja, dass sie eine Evolution durchgemacht haben und dass dann nachher plötzlich ganz viele unterschiedliche Traditionen zusammenkamen, die dann von einem vielleicht zu der Zeit der babylonischen Gefangenschaft Lebenden zusammengestellt wurden oder vielleicht noch früher oder später. Verschaffen wir uns vielleicht mal einen Überblick von diesem Mosaik, von den einzelnen Geschichten, die wir haben. Wir werden heute Morgen nicht wirklich so viel Zeit haben, die einzelnen Geschichten wirklich zu lesen. Wir werden immer wieder uns Bibelverse rausziehen, aber schaffen wir uns mal einen Überblick hier. Ja, die Geschichte fängt an mit drei Engeln. Drei Männern, die zu Abraham kommen. Abraham erweist sich als ein guter Gastgeber und Sie können vielleicht Ihre Bibeln mal aufschlagen zu 1. Mose 18 jetzt und einfach mal da ein bisschen mit den Überschriften mir folgen. Einer dieser Engel, einer dieser Männer erweist sich klar als Gott der Herr. Ja, Abraham spricht ihn an als O Herr. Und so ist es jetzt, dass Gott in dieser menschlichen Form hier dem Abraham die Geburt Isaaks ankündigt. Und wir kennen die Geschichte, wie hinten im Zelt, im Verborgenen Sarah jetzt diese Ankündigung einer Geburt, sie ist 90 Jahre mittlerweile, dass sie jetzt das belächelt. Sie lacht darüber, genauso wie Abraham auch im vorigen Kapitel, in Kapitel 17, über diese Ankündigung gelacht hatte. Dann ziehen jetzt diese drei Männer zusammen mit Abraham auf eine Erhebung, auf einen Berg, von wo aus sie herabschauen auf Sodom und Gomorra. Und dort erklärt jetzt der Herr dem Abraham, dass Sodom zerstört werden wird. Und wir alle kennen diese Geschichte, wie dann Abraham für die Gerechten eintritt und sagt, ja, auch wenn du diese Stadt richten musst, so bewahre doch den Gerechten. Dann lesen wir weiter, wie zwei dieser Engel jetzt herabgehen nach Sodom und Gomorra, um dort dann auch Lot, den Gerechten, den anscheinend Gerechten, zu warnen vor dem kommenden Gericht. Wir kennen diese Geschichte, wie Lot versucht hier diese beiden Engel zu bewahren vor der Gewalt, vor den, man kann schon fast sagen, sexuellen Übergriffen der Männer, alt und jung, dort in Sodom und Gomorra. Und dann lesen wir von der Zerstörung Sodom und Gomorras. Wie Lot, nachdem er noch von dem Engel gerade noch mitgerissen wird, tatsächlich aus der Stadt herauskommt. Lot flieht, seine Frau blickt noch einmal zurück und erstarrt zu einer Salzsäure. Und Lot lässt sich nieder zuerst in Zoar und dann geht er hoch in das Gebirge. Und dort erfahren wir dann, wie Lot tatsächlich dem Gericht entkommt, aber sich selbst zu einem Gericht wird, wenn er dann in einer Inzestbeziehung hier mit seinen eigenen beiden Töchtern, die Nachkommen, also die Vorväter der Moabiter und Ammoniter, zeugt. Und dann schwingen wir wieder zurück und die Kamera wendet sich wieder Abraham und Sarah zu und wir lesen, wie Abraham jetzt nicht nach Sodom hinuntergeht, sondern er geht nach Gera, gen Süden, das werden wir uns alles auf einer Karte später nochmal anschauen, wo er, wie schon anfangs gesagt, seine eigene Frau als seine Schwester ausgibt und Sarah auch diesmal, genauso wie auch damals in Ägypten, wieder in dem Harem des Königs Abimelechs, dem König von Gera, landet und sie dort aber bewahrt wird in diesem Harem, sodass wir dann in Kapitel 21 von der Geburt Isaaks lesen. Das ist also mal ein Überblick. Ja, und tatsächlich müssen wir zugeben, wir haben es hier tatsächlich mit einzelnen Geschichten zu tun, die auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun zu haben scheinen. Und doch, wenn wir heute Morgen einmal uns näher betrachten, wie der hebräische Verfasser, wie die hebräischen Autoren, die ihre Geschichten erzählen, mit was für literarischen Mitteln, so sehen wir, dass sehr wohl hier es zentrale Charaktere, zentrale Themen gibt. Motive, die uns durch die ganzen, ja eigentlich vier Geschichten, die wir jetzt hier uns vor Augen geführt haben, hindurch führen. Und dass diese Geschichten, wenn sie auf den ersten Blick ein Mosaik von unabhängigen einzelnen Bildern ergeben, sie doch letztendlich ein Gesamtbild ergeben. Und so lassen Sie uns zum zweiten Blick kommen, nämlich der literarischen Analyse, und kommen wir doch gleich einmal zurück auf diese Typusszene. Die Ankündigung der Geburt. Es ist eine von ganz unterschiedlichen Typusszenen, die wir haben. Ja, da ist, wie wir dann auch heute Abend sehen werden, der Bräutigam, der seine zukünftige Braut an einem Brunnen trifft. Aber diese bestimmte Typusszene, mit der insbesondere Robert Alter in seinem Buch The Art of Biblical Narrative sich auseinandergesetzt hat, wenn wir uns diese einzelnen Ankündigungen der Geburt vornehmen, sehen wir, dass es immer eigentlich drei Komponenten gibt. Ja, da ist zuerst einmal die Beschreibung der Unfruchtbarkeit der Frau. Ja, was sicherlich auch hier auf die Geschichte, wie es über Sarah gesagt wird, zutrifft. Dann haben wir als nächstes die Verkündigung der Geburt durch ein göttliches Wesen. Auch das ist hier der Fall. Und dann als drittes lesen wir normalerweise direkt darauf folgend jetzt, das Kind wird geboren. Ja, und wie gesagt, Sie kennen viele Geschichten, die in dieses Schema hineinpassen. Ja, da haben wir die Ankündigung der Geburt Esau und Jakobs über diese Geschichte der Geburt Isaaks hinaus in Kapitel 25. Dann haben wir in Richter 13 die Ankündigung der Geburt Simsons, ja, dessen Mutter auch der Engel des Herrn begegnet und sich die Geschichte dort genauso auch wieder abspielt. Dann haben wir die Ankündigung der Geburt Samuels im 1. Samuel Kapitel 1. Auch eine Geschichte der Hanna, die uns sehr bekannt ist. Dann haben wir die Geschichte der Ankündigung der Geburt des Sohnes der Schunammiterin, ja, im 2. Buch Könige 4, die zur Zeit Elias. Die Geschichte ist vielleicht nicht so bekannt, ja. Und dann haben wir natürlich auch im Neuen Testament die Ankündigung der Geburt Jesu Christi. Sowohl im Matthäus-Evangelium als auch im Lukas-Evangelium sehen wir genau dieses Muster, wie der Engel kommt. Aber jetzt sagen Sie sich vielleicht, ja, hören Sie zu, Herr Solter, das klingt alles gut, aber ja, Maria war nicht unfruchtbar, ja. Irgendwo haben wir doch die Abweichung. Und das ist jetzt das Interessante, dass wenn wir uns diese typischen Schemen, nach denen diese Geschichte normalerweise abläuft, anschauen, dass wir erkennen, manchmal haben die Autoren vielleicht dieses Schema benutzt, obwohl sich das vielleicht auch gar nicht so unbedingt eignet für diese Geschichte. Aber damit wollen die Verfasser uns darauf hinweisen, dass wir vielleicht einfach mal die Geschichten miteinander vergleichen und gerade dadurch Konturen wahrnehmen, durch den Vergleich, die wir sonst nicht wahrnehmen würden. Schauen wir uns zum Beispiel hier mal an, was diese Geschichte hier bei dem Engel, dem Herrn, der jetzt zu Abraham kommt, was dort diese Typusszene unterscheidet von dem, wie sie normalerweise verläuft. Zum einen haben wir hier, dass normalerweise der Engel zu einer Frau kommt. Ja? Der Elia sprach zu Hanna. Ja? Der Engel kam zu Maria. Das ist immer die Frau. Aber hier haben wir irgendwo eine Abweichung, denn hier in Kapitel 18 kommt jetzt der Herr zu Abraham. Und ihm wird jetzt das angekündigt, was normalerweise immer der Frau angekündigt wird. Ja, und Sarah ist nur im Hintergrund und belächelt die ganze Geschichte. Und Tatsache ist, wenn wir uns das nochmal überlegen, was wir bei den letzten Bibeltagen gesehen haben, dort in Kapitel 17 ist der Herr ja schon einmal zu Abraham gekommen. Hier wird es also wiederholt. Eigentlich ist das unnötig. Die Ankündigung, du wirst in einem Jahr, deine Frau wird in einem Jahr ein Kind gebären, die kennen wir schon aus Kapitel 17. Hier wiederholt das aber. Und er wiederholt es, um es noch einmal in diesem Schema der Ankündigung eines Engels zu erklären, zu schildern. Und hier ist aber jetzt, sehen wir schon von Anfang an, es geht in all diesen Geschichten, es dreht sich um Abraham. Sicherlich, eigentlich ist es Sarah, der das angekündigt wird. Aber hier ist es jetzt dem Abraham, dem es erscheint. Denn diese Geschichten, es geht hier um Abraham. Abraham, der Vater vieler Völker sein sollte. Und genau das wird jetzt, wie wir im Laufe dieser Geschichten, in dieser Abhandlung sehen werden, genau darum dreht es sich. Es dreht sich um Abraham und die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit er tatsächlich der Vater vieler Könige werden wird. Des Weiteren erscheint dieses göttliche Wesen jetzt als Mensch. Normalerweise ist es ein Engel oder der Engel des Herrn oder wie in diesem Falle der Herr selbst, aber in der Form eines Menschen. Auch das ist vielleicht hier das, was diese Version der Geschichte auszeichnet. Und dann haben wir einen dritten faszinierenden Punkt hier. Und um den dreht sich vieles von dem, worüber wir heute Morgen reden wollen. Nämlich, wo normalerweise in diesen Geschichten relativ schnell wir uns von der Ankündigung oder der Erklärung der Unfruchtbarkeit der Frau zu der Ankündigung der Geburt, zu der eigentlichen Geburt des Kindes, dass hier zwischen der Ankündigung der Geburt jetzt plötzlich viel, viel Zeit noch eingeschoben wird, ja? Dass wir erstmal, bevor überhaupt jetzt Isaak geboren wird, nochmal unsere Blicke ganz woanders drauf lenken. Ja? Eigentlich geht diese Ankündigung, diese Geburt des Kindes, kommt nämlich dann erst in Kapitel 21. Aber wir wollen heute Morgen einmal sehen, wie tatsächlich jetzt das, was ab der Ankündigung geschieht, bis dann endlich Isaak geboren wird, dass all das ein Kommentar ist über diese Geburt Isaaks, über die Welt, in die Isaak hineingeboren wird, über das, was wie Abrahams Leben ausschauen muss, damit er tatsächlich nach Isaak auch weiter noch Nachfahren haben kann, die tatsächlich die Mission erfüllen, die Gott zu der Abraham ihn und seine Nachkommen berufen hat. Nun, vieles von dem, was ich heute Morgen sage, beruht nicht auf meinen eigenen Forschungen, sondern Robert Alter, den ich schon jetzt zweimal zitiert habe, hat eine ausführliche Arbeit zu diesem Thema geschrieben. Wer vielleicht auf Englisch das nochmal nachlesen will, kann gerne nachher mich darum bitten und dann kann er sich das vielleicht kopieren und mir nach Hause nehmen und noch einmal mehr akademisch nachforschen, was ich heute Morgen hier über diese drei Geschichten, über diese vier Geschichten eigentlich gesagt habe. Aber schauen wir uns jetzt also mal diese drei eingeschobenen Episoden an. Ja, diese drei Geschichten, die anscheinend nicht hier wirklich am Platz sind, aber doch, wenn wir genauer hinschauen, wirklich sehr gut zu diesen als Kommentar dienen, zu dem, was hier in Abrahams Leben geschieht. Ein Kommentar über dieses Wirrwarr, diese Welt, in die Isaak hineingeboren wird und welche eine Mission, welche eine Berufung Abraham und seine Nachkommen haben werden. Diese drei eingeschobenen Episoden ist zum einen das Gericht über Sodom und Gomorra. Es ist zum zweiten der Nachwuchs Lots und als drittes die Gefährdung der Matriarchen. Wenn ich das einmal so nennen darf, ist es die Geschichte von Abraham und Sarah, die hinabgehen nach Gera. Aber ich denke vielleicht, der Titel Die Gefährdung der Matriarchen ist hier sehr passend. Und das werden wir dann auch später noch sehen. Schauen wir uns diese drei Episoden einmal genauer an. Eine Episode ist, so wie auch schon Aristoteles definiert hat, es ist eine Aneinanderreihung von Geschichten, die nicht notwendigerweise eine Fortsetzung der vorigen Geschichten sind. Ja? Und tatsächlich, wenn wir uns die Geschichte von Lot und seinen Nachkommen anschauen, ist es keine Fortsetzung von der Ankündigung der Geburt Isaaks, dem Abraham und der Sarah gegenüber. Ja? Sondern als ob wir wirklich einfach hier einen Cut haben und nochmal ganz von vorne anfangen, eine andere Geschichte. Aber wie wir sehen, es ist mehr als Episoden, es ist Teil einer größeren Geschichte. Schauen wir uns also mal dieses Gericht über Sodom und Gomorra an. Das finden wir jetzt in Kapitel 18, Verse 16 bis Kapitel 19, 29. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, zuerst einmal, als jetzt der Engel als der Herr jetzt mit die zwei Engel und der Herr, diese drei Männer, also mit Abraham auf eine Erhöhung gehen, auf einen Berg, blicken sie herunter auf Sodom und Gomorra. Und der Herr erklärt jetzt dem Abraham, dass er Sodom und Gomorra zerstören wird. Ja, wir können uns das vielleicht mal hier auf einer Karte ganz kurz anschauen. Ja, wir können ungefähr annehmen, dass Abraham hier, normalerweise hat er sich hier in Hebron, Mamre oder hier unten in Beersheba aufgehalten, ja, hier hat er sich also irgendwo aufgehalten, und dann ist er vielleicht hier auf diese Anhöhung hinaufgegangen und hat jetzt über das Tote Meer hier heruntergeschaut auf die Stadt Sodom, die wir annehmen, dass sie hier unten in diesem Tal ungefähr gelegen hat, und sieht jetzt, von hier oben wird also jetzt das Gericht angekündigt über das, was dort unten geschehen wird. Und Abraham, eine Geschichte, die uns geläufig ist, fordert jetzt den Herrn heraus und sagt, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Und er bittet ihn und sagt, selbst wenn es nur 50 sind, mögest du doch die Stadt verschonen. Selbst wenn es nur 45 sind, selbst wenn es nur 40 sind, selbst wenn es nur 30 sind, selbst wenn es nur 20, selbst wenn es nur 10 sind. Und immer wieder lesen wir hier in diesen Versen die Antwort Gottes: Ich will sie nicht verderben, um der 10 willen. Aber selbst diese 10 ließen sich nicht finden. Und das Urteil über Sodom und Gomorra ist gesprochen und steht fest. Wir sehen also hier, wie in dieser Begebenheit Abraham sich als ein Prophet auszeichnet. Als derjenige, der, wie ihm auch verheißen wurde, er soll ein Segen für viele Völker werden, dass hier Abraham tatsächlich versucht, ein Segen zu sein, indem er eintritt für sie im fürsprachlichen Gespräch, per Gebet. Ja, überlegen wir hier. Später bei der Geschichte von Abraham und Abimelech in Gera in Kapitel 20 begegnet uns genau dieser Gedanke noch einmal. Denn letztendlich ist es Abraham, der für Abimelech betet, dass die Mutterleiber in Gera wieder geöffnet werden. Auch dort tritt Abraham wieder ein als ein Prophet. Ein Motiv, ein Thema, was uns durch diese Geschichten hindurch begleitet. Und das ist zentral, dieser Gedanke. Abraham tritt ein und sorgt für Gerechtigkeit, sodass er selbst Gott, den Herrn, herausfordert, dass er als gerechter Richter gerecht auch Gerechtigkeit über Sodom und Gomorra herrschen lässt. Was wir dann als nächstes lesen, ist die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Kapitel 19, Verse 1 bis 29. Während Abraham und der Herr jetzt oben auf dem Berg verweilen, gehen die zwei Engel jetzt hinab nach Sodom, um dort Lot zu warnen. Und hier fängt es jetzt vielleicht einfach mal an, dass wir versuchen, die Konturen wahrzunehmen, indem wir einfach mal einige Vergleiche ansetzen. Zum Ersten, genauso wie die drei Männer, der Herr und die zwei Engel, zu Abraham gekommen sind und dort Gastfreundschaft gefunden haben, so können wir das jetzt vergleichen mit der Gastfreundschaft, die Lot den zwei Engeln beweist. Und wir sehen hier einen starken Kontrast. Abraham war sehr bemüht. Er hat das Beste, was er hatte, hinausgeholt. Seine Gastfreundschaft wird beschrieben mit Worten wie, er eilte, er lief und ganz rasch sorgte er dafür, dass ein Kalb angerichtet wird. Er tischte ihnen eigentlich das Beste, was es gab, zu essen auf. Ja, es war ein ausgiebiges Mahl, wie wir beschrieben, in Detail beschrieben bekommen, in Kapitel 18, Versen 6 bis 8. Im Vergleich dazu haben wir einen Lot, der die Gäste kommen sieht, der aufsteht, der ihnen entgegengeht, der ihnen ungesäuertes Brot serviert. Da sehen wir hier den Kontrast. Ein besorgter Abraham und ein lässiger Lot. Wir sehen hier, wie Abraham darum bemüht ist, vollständig ein guter Gastgeber zu sein. Aber diese Vollständigkeit, weil Lot sich eher mit seiner Liebe für die Stadt, mit seiner Urbanisierung, ja, er war vollständig integriert in diese Stadt, statt vollständig ein aufrichtiger, gerechter Mann zu sein. Ein sehr wichtiger Kontrast, wie wir im Laufe dieses Vortrages noch sehen werden. Aber da sagen Sie sich jetzt vielleicht, Gastfreundschaft? Können wir den Lot übertreffen in seiner Gastfreundschaft? So mancher von Ihnen hat vielleicht diese Erklärung gehört, die Tatsache, dass als jetzt hier die Sodomiter die Tür einrennen bei Lot, ja? Und Lot sagt, verschont meine Gäste. Wo viele interpretieren würden und sagen, hier, er hat eine Schutzfunktion für die, die unter sein Dach gekommen sind. Und er hat sich diesen Gästen verschrieben, sodass er selbst bereit ist, seine eigenen Töchter, seine eigenen Jungfrauentöchter als Opfer für diese gierigen Männer, alt und jung in Sodom, vor die Beute zu werfen. Aber es war keine gute Gastfreundschaft. Das ist nicht die Schlussfolgerung, die wir hier ziehen sollten. Wie wir später noch sehen werden, Lot hat sich selbst hier schuldig gemacht, als er dazu beigetragen hat, dass seine eigenen beiden Töchter vergewaltigt werden sollten. Das war keine gute Gastfreundschaft. Ja? Diesen Gedanken sollten wir also ab acta legen, auch wenn wir den, wenn der uns vielleicht in einigen Kommentaren begegnet. Sicherlich das Einzige, wo er sich vielleicht ein wenig beeilt hat, wo er ein wenig gute Gastfreundschaft gezeigt hat, ist, als er die zwei Engel genötigt hat, dass sie doch nicht auf dem Marktplatz schlafen, unter offenem Himmel, sondern dass sie auf jeden Fall unter sein Dach kommen. Auch das ist vielleicht eher, weil er einfach weiß, wie abscheulich die Sünde der Sodomiter ist, anstelle dass es gute Gastfreundschaft zeigt. Aber genau das, wie sich jetzt diese Einwohner Sodoms vergreifen wollen an diesen zwei Gästen in ihren homosexuellen Lüsten, ist genau das, wovon auch schon der Herr zu Abraham gesprochen hatte. Warum er überhaupt dieses Gericht bringen würde. Dort lesen wir in Kapitel 18, Vers 20, dass das Geschrei über Sodom und Gomorra vor den Herrn gekommen ist. Und genau das ist es, was wir hier veranschaulicht sehen. Dieses Geschrei. Ja. Diese Ungerechtigkeit, diese Unmoral, diese Perversion schreit zum Himmel und muss bestraft werden. Wir sehen hier noch eine weitere interessante Parallele jetzt zwischen dem, was hier in Sodom geschieht, im Vergleich zu dem, was bei Abraham und in seinem Zelt, vielleicht in Mamre oder Hebron, wo auch immer er sich aufgehalten hat, geschehen ist. Nämlich das Gelächter. Das ist interessant. Vielleicht benötigen wir manchmal hier einen guten Kommentar oder eine sehr, sehr gute Übersetzung, die immer dasselbe Wort gleich übersetzt. Ja? Sonst fällt uns das nicht auf. Wir denken hier eher, die Schwiegersöhne Lots haben einfach nur ihren Schwiegervater belächelt, beschmunzelt. Aber es ist dasselbe Wort. Dasselbe Wort. So wie Sarah dort in ihrem Zelt hockte und lachte über die Verheißung des Herrn. Genau dasselbe Wort begegnet uns jetzt in dieser Geschichte. Auch die Schwiegersöhne, sie lachen. Der Sarah wird etwas verkündigt, eine Verheißung. Sie belacht sie. Den Schwiegersöhnen Lots wird das Gericht angekündigt, keine Verheißung, sondern eine negative Verheißung. Und sie lachen darüber. Ja? Der einzige entscheidende Unterschied ist natürlich, dass auch wenn wir hier ein Anzeichen des Unglaubens bei Abraham und Sarah vorfinden, doch ihr weiteres Verhalten eigentlich von ihrem Glauben zeugt. Aber das können wir nicht über die Schwiegersöhne Lot sagen. Nein, sie belächeln das Gericht. Sie belächeln die Tatsache, dass sie sich in Schutz nehmen sollten vor der Zerstörung der Stadt. Und werden dann tatsächlich auch selbst, aufgrund ihres eigenen Zweifels, ihres eigenen Unglaubens, werden sie zu Opfern dieser und Teil dieses Gerichts. Und genau das ist es, was nicht nur Lots Schwiegersöhne auszeichnet, sondern jetzt auch Lot selbst. Eigentlich ist es seine ganze Familie. Ja? Er selbst, seine Frau, seine Töchter, seine Schwiegersöhne. Denn am nächsten Morgen, als es jetzt wirklich Zeit ist, die Stadt zu verlassen, zögert Lot noch einmal. So dass die Engel ihn am Arm greifen müssen und ihn mitreißen müssen, um ihn dazu zu bringen, die Stadt zu verlassen. Wir können uns das jetzt auf der Karte noch einmal anschauen. Ja? Wir sehen also jetzt hier, wie Sodom von den Engeln mitgezerrt sich gen Süden begibt, gegen Soar hin. Und der Engel oder die beiden Engel zu Lot sagen, er soll sich in die Berghöhe zurückziehen. Und ich schließe einfach mal daraus, dass es genau dort in der Gegend ist, wo auch Abraham, von wo aus Abraham jetzt heruntergeschaut hat auf Sodom. Ja? Er nötigt sie. Aber hier sehen wir jetzt auch bei Lot den Unglauben, das weitere Zögern. Nicht nur wollte er die Stadt zuerst nicht verlassen, sondern jetzt sagt er, ins Bergland gehen? Da bin ich ganz bestimmt nicht sicher. Wir sehen hier die Urbanisierung, die Liebe für die Stadt. Er will sich zurückziehen, er will sich sicher wissen in einer Stadt. Und er sagt, wenn ich ins Bergland gehe, so wird mich dort das Gericht einholen. Lass mich doch hier in diese kleine Stadt, Zoar heißt so viel wie klein, in diese kleine Stadt einholen. kehren. In Kapitel 19, Vers 19 heißt es, wie gesagt, auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, so dass ich sterben müsste. Interessanter Gedanke. Er zieht sich selbst, er will sich dorthin zurückziehen, wo er selbst meint, dass er sicher war, statt auf das Wort des Herrn zu hören, wo der Herr ihn verheißt, dass er sicher ist. Aber dann wissen wir, dass er, lesen wir dann die Geschichte weiter, interessanter Gedanke, er blieb nicht in Zoar, sondern am Ende ging er dann doch wieder ins Bergland. Auch das als ein Zeichen seines Unglaubens. Ja? Wenn wir uns die Geschichten von Abraham anschauen, so sehen wir, dass dort immer die Söhne sind, die an den Verheißungen festhalten, die im starken Kontrast zu den Söhnen, zu den Nachkommen stehen, die diese Verheißungen verspotten. Abraham, wie wir heute Abend noch sehen werden, wurde genau dieses Land um Mamre und Hebron und Beth-Sheba herum verheißen. Das würde das Land sein, in dem der Herr sie segnet, das Land Kanaan. Steinbeck hat diesen bekannten Roman geschrieben, East of Eden, östlich von Eden. Und eigentlich dieser Begriff, East of Eden, östlich von Eden, fasst sehr gut zusammen den Unglauben, dem wir durch ganz im ersten Buch Mose begegnen. Und genau das ist es auch, was Lot jetzt hier tut. Er lässt sich im Osten nieder. Ja? Statt dass er jetzt hochgeht in die Bergregion und in die Richtung, wo Abraham ist, geht er gen Osten. Da, wo dann später auch die Moabiter leben würde, in dieses Gebirge. Er zieht zurück ins Bergland. Er geht gen Osten statt gen Westen. Er geht weg von den Verheißungen des Herrn statt hin zu den Verheißungen des Herrn. Ein Thema, was, wenn wir durch das erste Buch Mose durchlesen, uns immer wieder begegnet. Und jetzt als nächstes lesen wir von der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Kapitel 19, Vers 24 wird beschrieben, wie es Schwefel und Feuer über die ganze Region regnet. Es regnet. Haben wir mal diesen Vergleich angestellt? Haben wir das mal gesehen? Wann hat es das letzte Mal in dem ersten Buch Mose geregnet? Bei der Sintflut. Und tatsächlich, wir werden da gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber wie Sodom und Gomorra hier zerstört werden, wir haben es hier mit einer zweiten Sintflut zu tun. Der Regen kehrt zurück. Diesmal nicht mit Wasser, sondern diesmal mit Feuer. Es gibt viele andere interessante Parallelen. Aber denken wir, nach der Sintflut finden wir eine sehr traurige Begebenheit in der Familie Noahs, nämlich dass sein eigener Sohn seine Blöße aufdeckt. Was auch immer das heißt. Ja? Da werden wir gleich mal vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Und er wandte sich also nicht von den Blößen ab. Die anderen beiden Brüder gehen jedoch dann rein und decken die Blöße des Vaters wieder ab. Aber gehen rückwärts. Rückwärts? Okay, jetzt weiß ich nicht, wie man rückwärts geht. So geht man rückwärts, ja? Gut, rückwärts, damit sie... Ja gut, also sie wenden auf jeden Fall den Rücken der Bloßheit ihres Vaters zu, damit sie sich nicht selbst an ihm versündigen. Okay, jetzt bin ich ganz durcheinander mit meinem Rückwärts. Aber rückwärts, sehen wir da wieder eine Verbindung hier zu der zweiten Sintflut. Rückwärts, welche Person ist mit diesem Rückwärtsrücken zu assoziieren? Es ist Lots Frau. Der Unglaube setzt sich fort. Genau das ist das Fatale. Genauso wie Ham hat sie zurückgeschaut. Sie hat zurückgeschaut. Ja, es war das Begehren der Frau Lots, was sie hier zu ihrem bitteren Ende gemacht hat. Sie war unentschieden. Sie hing immer noch an der Stadt. Lot konnte sich lossagen von der Stadt, aber ihr Herz war immer noch in der Stadt. Sie hat sich so sehr mit dieser Stadt identifiziert, dass sie dann selbst dasselbe Gericht wie auch diese Stadt erfuhr. Und genau in dem Sinne wird ja auch Lot dann im Lots Frau im Neuen Testament für uns zitiert. Im Lukas Evangelium Kapitel 17, Verse 31 bis 34. Wo wir in der Ankündigung des Gerichts des Herrn lesen von dieser Warnung Jesu, denkt an Lots Frau. Denn wenn das Gericht kommt und der eine genommen wird und der andere gelassen wird, dann wird es genauso wie bei der Frau Lot sein. Und dann sagt Jesus halt, wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Wenn du versuchst festzuhalten an dem, was diese Welt zu bieten hat, dann kannst du nicht das gewinnen, was der Herr dir verheißen hat. Du musst loslassen, du musst verlieren, um zu gewinnen. Genau das ist es, was wir bei Lot und seiner Frau und seinen Töchtern und seinen Schwiegersöhnen sehen. Sie waren nicht bereit, die Stadt loszulassen. Sie haben sich immer noch mit der Stadt identifiziert und sind dann mit ihr umgekommen. Wie diese Geschichte der Zerstörung jetzt in das größere Bild zeigt, zeigt sie darin, dass wir am Anschluss dieser Geschichte nochmal wieder auf Abraham zu sprechen kommen. Ja, Abraham ist immer noch dort oben auf dem Berg und schaut herab. Sehr interessant, dass eigentlich genau diese Aussage und er blickte hinab auf Sodom wie eine Klammer diese Stadt einrahmt. Ja, wir nennen das im Literarischen auch ein Inclusio, ja, eine Klammer. Wir haben eine Aussage am Anfang der Geschichte, eine Aussage am Ende der Geschichte, die jetzt diese Geschichte einrahmt. Am Anfang sind es noch die Engel und der Herr, die mit Sodom herunterschauen und sie blicken hinab auf Sodom. In der Schlachterübersetzung übersetzt mit, er wandte sich nach Sodom, aber es ist genau dasselbe Wort, wie wir es jetzt hier in Kapitel 19, Vers 28 finden. Eingerahmt. Es geht eigentlich, ehrlich gesagt, ging es selbst in dieser Geschichte über Lot und seine Frau und über die Sünde Sodoms und die Verdorbenheit Sodoms und das Gericht Sodoms. Eigentlich, ehrlich gesagt, dreht sich diese Geschichte immer noch um Abraham. Denn wie lesen wir jetzt am Ende? Was ist jetzt der letzte Clou in dieser Geschichte? Kapitel 19, Vers 29. Gott gedachte an Abraham und er führte Lot deshalb mitten aus dem Verderben. Wenn es einer Person zuzurechnen ist, dass Lot hier trotz seines Unglaubens, den er an Tage gelegt hatte, erlöst wurde, ist es der Prophet, der Fürsprecher, der Fürst Gottes, von dem wir später noch lesen, der Prinz des Herrn, von dem wir später noch lesen werden, Abraham, der hier dafür gesorgt hat, dass er verschont wird. Die Geschichte von Sodom und Gomorra, die Geschichte von Lot und seinen Frauen ist ein Kommentar über das gerechte Handeln Abrahams. Das ist einer der Bausteine, den wir dann später noch einmal hier mit einbauen wollen in unserem Gesamtüberblick. Wenn wir diese Klammer und somit die Schwerpunktsetzung ernst nehmen, sehen wir also, dass es in diesen Geschichten eigentlich immer noch um Abraham geht. Aber sicherlich auch darum geht, wie der Herr weiterhin, wie nach der Sintflut auch, noch Sünde bestrafen muss. Ja? Die Perversion von Sodom und Gomorra ging nicht an dem Herrn vorüber. Er musste sie bestrafen. Und wenn auch sicherlich eigentlich es sich hier immer noch um Abraham dreht, so wollen wir doch jetzt abschließend noch kurz drei Anwendungen über Lots Leben für uns selbst hier schlussfolgern. Und eigentlich, wenn wir uns das Leben Lots und seiner Frau und seiner Schwiegersöhne, seiner Töchter anschauen, zeigt es die Gefahr des Unglaubens auf. Zum einen die immerwährende Gefahr des Unglaubens, die letztendlich zur Verdammnis führt. Wer nicht glaubt, wer nicht diese kostbaren Verheißungen des Herrn in Anspruch nimmt, wie es auf Lot und seine Familie zutrifft, wird mit untergehen im Gericht. Und welche kostbare Verheißungen sind uns in Jesus Christus gegeben? Johannes 3, 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wenn Abraham schon großartige Verheißungen erhalten hat, wie viel großartigere, wenn das ein Wort ist, Verheißungen haben wir erhalten? Dass wir nicht in die Verdammnis gehen. Dass wir ewiges Leben haben dürfen. Dass wir berufen sind zu einem Leben auf einer neuen Erde. Aber ein jeder, der im Unglauben diese Verheißungen ablehnt, wird in die ewige Verdammnis gehen. Das dürfen wir nie vergessen. Johannes 3, Vers 36. Wer den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das sehen wir sehr gut veranschaulicht hier in dieser traurigen Geschichte von Lot und Sodom und insbesondere seiner Schwiegersöhne. Aber wenden wir uns auch Lots Frau zu, der die immerwährende Gefahr des Unglaubens, die zur Liebe der Welt führt. Im Neuen Testament würden wir das, was wir hier bei Lots Frau sehen, die Liebe zur Welt nennen. Die Frau von Lot ist sehr wohl dem Demas gleichzusetzen, von dem wir im 2. Timotheus 4, Vers 10 lesen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er diesen Weltlauf liebgewonnen hatte. Und ist nach Thessalonich gezogen. Er ist in die Stadt gezogen. Ich will bei all dem, was ich heute Morgen sage, ganz bestimmt nicht die Stadt verpönen. Ich wünsche, dass noch mehr Christen in die Stadt ziehen und dort gesunde Gemeinden aufbauen. Ja, unsere Städte brauchen Christen und brauchen gute Gemeinden. Ja, als in Wien Lebender kann ich das voller Überzeugung sagen. Ja, aber die Welt lieb zu gewinnen, den Weltlauf lieb zu gewinnen, mich dort in dem, was die Stadt zu bieten hat, sicher zu wissen, statt sicher zu wissen in den Verheißungen des Herrn. Genau das. Nur so werden wir die Liebe zur Welt überwinden. Wenn wir uns beschäftigen mit den kostbaren Verheißungen des Herrn und dem, was wir in Jesus Christus und an Jesus Christus haben. Wenn wir den großen Blick sehen für das ewige Leben und die Erneuerung des Lebens, die er uns jetzt schon schenken will. Nur wenn uns diese Verheißungen Gottes groß werden, so werden wir in der Lage sein, nicht wie eine Frau von Lot oder wie ein Demas abzuenden, dass es über uns heißt, sie haben den Weltlauf lieb gewonnen. Ich denke, das Leben Abrahams ist ein guter Ansporn für uns zu sehen. Es lohnt sich, die Verheißungen des Herrn ernst zu nehmen und den Herrn beim Wort zu nehmen. Aber die immerwährende Gefahr des Unglaubens zeigt sich auch in Zweifeln. Wir alle sind unter dieser Gefahr des Unglaubens, dass wir anfangen, an den Verheißungen des Herrn zu zweifeln. Ja, wie hieß es hier über Lot in Kapitel 19, Vers 19? Er bittete den Engel und sagte, auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, so dass ich sterben müsste. Und auch wenn wir nicht unbedingt die Todesangst haben, Tag ein, Tag aus, so ist es doch, dass wir alle uns Schutz suchen wollen. Dass wir anfangen zu zweifeln an die Verheißungen. Ah, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin von Gott geliebt. Der Herr wird alle meine Wege recht ordnen. Wo ich anfange zu zweifeln und sage, ist das wirklich genug? Ist dieser, wie die Heidelberger Katechismus es sagt, ja, was ist der einzige Trost im Leben? Ist das, was Gott mir zu bieten hat, wirklich mein einziger Trost im Leben? Oder fange ich an, auf die Welt zu schauen? Fange ich an zu sagen, um wirklich in dieser Welt erfolgreich zu sein, muss ich Opfer für meine Karriere bringen? Muss ich vielleicht meine Familie an zweite Stelle stellen? Vielleicht in der Arbeitsmoral, es sei denn, dass ich bei manchen Sachen nicht ganz aufrichtig bin, werde ich nicht weiterkommen im Leben. Wo wir sagen, das ist mein Schutz, statt dass ich sage, nein, die Gebote des Herrn, die Wege des Herrn, das ist mein Schutz. Wenn es zu dem Thema Sexualität und Beziehungen kommt, wo ich vielleicht sage, wenn ich mit dieser Frau nicht zusammenziehe, dann werde ich ja nie heiraten. Ja, da wäre ich nie glücklich. Wie leicht ist diese Versuchung, dass wir uns in die Wege der Welt hineinziehen lassen und eigentlich damit die Verheißungen des Herrn und dessen, was wir in Jesus Christus haben, abwerten. Und auch dort ist es umso wichtiger, dass wir festhalten an den Verheißungen des Herrn, wie Abraham es im Gegensatz zu Lot getan hat. Hören wir doch auf diese Worte aus dem Römer Kapitel 8, Vers 32. Welcher sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dass wir so überreich unsere Zufriedenheit und unsere Freude in dem finden, was Jesus Christus uns bereitet hat. Dass wir sagen, das ist mein Schutz, das ist mein Fall, das ist der Ort, wo ich meine Zuflucht habe, wo meine Seele die Stille gewinnt. Der ausschlaggebende Faktor in jedem dieser Gefahren des Unglaubens, sei es die Verdammnis, sei es die Liebe zur Welt, sei es der Zweifel, ist, dass wir lernen zu glauben und festzuhalten an den Verheißungen des Herrn. Möge der Herr uns dazu Kraft geben. Wir machen eine kurze Pause. Sie haben sehr gut aufgepasst, Dankeschön. Aber wir haben noch 2 Episoden vor uns. Ja, aber die nächsten beiden gehen auch ein bisschen schneller. Gut.